Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung als stellvertretender geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability begrüßen. Ausdrücklich möchte ich aber auch begrüßen den Vertreter des Kuratoriums der Universität und Vertreter der Stiftung Geld und Währung, die das Institut bisher in großer Verbundenheit und Treue gefördert hat und noch weiterhin fördern wird. Darüber freuen wir uns alle ganz außerordentlich. Und im Rahmen dieses Instituts ist mein Freund und Kollege Volker Wieland zum Mitglied des Sachverständigenrats berufen worden. Und in dieser Eigenschaft hat er maßgebend an der Erstellung der Jahresgutachten mitgewirkt. Diese Jahresgutachten haben eine große Bedeutung, vielleicht nicht so sehr für die Politik, das kann ich sehr schwer einschätzen, aber wenn man dem Minenspiel der politischen Spitze trauen kann bei der Übergabe dieser Gutachten, ist nicht immer nur eitel Freude zu vermerken, denn der Sachverständigenrat ist unabhängig und begleitet auch durchaus kritisch, wohlwollend kritisch, die wirtschaftspolitische Tätigkeit der Bundesregierung. Für die Wissenschaft waren die Gutachten immer schon eine Fundgrube. Man findet dort sehr viel empirisches Material, sehr viel erhellende Erläuterungen, auch in beigefügten Kästen im Text. Ich muss auch gestehen, schon als junger Wissenschaftler, als noch nicht promovierter Wissenschaftler, habe ich mich sehr intensiv mit den Sachverständigenratsgutachten beschäftigt, weil dort wirklich eine Fundgrube auch für den Wissenschaftler, auch für den vielleicht nicht so theoretisch arbeitenden Wissenschaftler zu finden sind, auch eben für mich als Rechtswissenschaftler dort immer sehr gute und belastbare Zahlen zu finden sind. Daneben, das möchte ich auch erwähnen, haben auch für mich lange, bevor ich mal absehen konnte, dass ich hier in Frankfurt in diesem Institut tätig sein würde, immer auch sehr geschätzt die Monatsberichte der Deutschen Bundesbank und deren statistischen Anhänge. Das waren auch vor Jahrzehnten schon für mich wirklich eine Fundgrube für den Rechtswissenschaftler, was damals zugegeben sehr selten war, der auch mal Zahlen genannt hat, der auch versucht hat, Aussagen empirisch zu belegen und nicht nur mehr oder weniger so ins Blaue hineinzureden, wie das ja doch leider nicht selten auch ist in einigen Fächern. Also deswegen freue ich mich besonders, dass jetzt Volker Wieland als Mitglied des Sachverständigenrates uns das Jahresgutachten 2017-18 vorstellen wird. Ich weiß, wie mühsam diese Arbeit ist, wie sehr sie auch Volker Wieland beansprucht. Umso mehr bin ich dankbar, dass er immer auch aktiv an der Leitung des Instituts teilnimmt und diese beiden Aufgaben ganz wundervoll erfüllt. Und ich kann ihm auch nur dafür sehr Dank aussagen. Und ich freue mich, dass er sich die Zeit genommen hat, heute das Gutachten vorzustellen.
Ja, Helmut, herzlichen Dank für die Einleitung und freue mich, dass Sie alle da sind. Ich hatte neulich, können Sie mich hören? Ja, bitte einschalten, das ist ein guter Punkt.
Besser? Ja, brauchen wir gar nicht so stark. Ich hatte neulich einen Albtraum und jetzt fragen Sie sich, was für Albträume könnte ein Professor haben? Also was ist so ein typischer Albtraum eines Professors? Version 1. Sie halten einen Vortrag oder eine Vorlesung. Er fängt an, niemand ist gekommen. Okay, das haben wir heute schon mal vermieden, trotz Wetter. Sie haben sich hier durchgeschlagen. Im Taunus soll der Schnee ziemlich hoch liegen. Aber es ist sicher leichter, später dahin zu fahren. Version 2. Vortrag fängt an. Sie fangen an zu reden. Nach 2-3 Minuten geht einer nach dem anderen so langsam raus. Das werde ich mit allen Mitteln versuchen zu vermeiden. Also nicht mit allen Mitteln, wir sind nicht die EZB. Also, aber das war jetzt gar kein Witz. Aber wie auch immer, wir können zum Beispiel, da wir doch jetzt nicht, also Es ist über, also ich kann Sie hinten sehen, wir haben auch Mikros, das heißt, wir können es auch so nutzen, dass ich nicht allzu lange rede. Ich habe schon gesagt, also nach 30, 40 Minuten sollte mir der Herr Liermann mal zuwinken, dass wir auch noch schön eine Diskussion haben können, gerade in diesem Kreis. Und Version 3 des Albtraums, Sie fangen an zu reden, Saal ist brechend voll, Sie haben komplett vergessen, worüber Sie reden wollten. Gut, ich wollte eigentlich jetzt zeigen, dass ich dieses Problem nicht haben werde, weil wir ja dieses dicke Gutachten haben und ich im Zweifel einfach daraus vorlesen kann. Aber in der Tat habe ich das jetzt vergessen, aber ein Mitarbeiter will es noch bringen, dann kann ich es Ihnen zeigen. Aber zumindest ein Bild davon habe ich hier. Das war jetzt diese Photo Opportunity, obwohl da ist es hier rechts eingeblendet, aber es gibt dann auch noch ein Bild der Übergabe an die Kanzlerin. Und das war jetzt am 8. November. Der Titel dieses Jahr für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Sie sehen hier nochmal die Titel der letzten 5 Jahre. Also gegen eine rückwärtsgewandte Wirtschaftspolitik haben wir 2013/14 gesagt. Auch damals mitten in eine Koalitionsverhandlung, dieses Mal mitten in zwei Koalitionsverhandlungen. Das war, da hatte damals einen kritischen Unterton und das winkt sich so ein bisschen zu. Dazwischen wiesen wir darauf hin, mehr Vertrauen in Marktprozesse, Zukunftsfähigkeit in den Mittelpunkt, Zeit für Reformen. Was wollen diese Räte oder dieser Sachverständigenrat eigentlich? Das klingt alles so bedenklich. Es geht uns doch sehr, sehr gut. Ja? Deutschland wächst seit Jahren. Sehr stark, deutlich über, hier sind die 440 Seiten. Wir sind also sicher, selbst für den Fall, dass ich einen Moment nicht mehr weiß, was ich sagen will. Können wir da nochmal vorlesen. Es sind sehr viele Fakten auch drin. Und es geht uns eigentlich sehr gut, habe ich gesagt. Warum diese etwas bedenklichen Untertöne? Wir haben Rekordbeschäftigung. Arbeitslosigkeit so niedrig wie schon lange nicht mehr. Und es gibt zwar immer wieder Redner, die davon reden, dass ja so viel befristet ist oder dass so viel an Arbeitsplätzen nicht sicher sind oder atypisch sind. Aber wenn Sie auf die Zahlen schauen, auch Fakten, die Sie bei uns finden, auch die atypischen Beschäftigungsarten sind im prozentual weniger geworden. Also auch da sieht man ganz deutlich, es wird besser. Wenn Sie die Ungleichheit der Einkommen oder die Verteilung der Einkommen anschauen, auch da eine stabile Entwicklung. Es geht uns gut. Warum beschweren wir uns? Wir beschweren uns nicht, aber warum diese skeptischen Untertöne? Weil der Fokus hier ist, auch wenn es jetzt gut geht, dann sind es zum Teil Faktoren, die temporär sind. Wenn die mit der Zeit verschwinden, geht es vielleicht nicht mehr ganz so leicht. Das heißt, wir brauchen einen nachhaltig positiven, wir wollen eine nachhaltig positive wirkende Wirtschaftspolitik. Und zum anderen können auch auf Deutschland unvorhersehbare oder unvorhergesehene Herausforderungen zukommen. Und wir sollten uns darauf vorbereiten, dass wir uns auch schnell an eine unvorhergesehene Entwicklung anpassen können. Das so, deswegen dieser Tonfall. Ich habe eigentlich drei Themen, die ich ansprechen möchte. Genau wie bei den drei Albtraumsversionen wieder ein Dreiklang. Einmal den wirtschaftlichen Ausblick, dass wir uns das nochmal genau anschauen, wie sieht es in Deutschland aus. Und einmal dann die Analysen für die deutsche Wirtschaftspolitik. Ich stelle mich jetzt mal hierher. Was wir hier ansprechen, ist nicht eine komplette Umstellung der Wirtschaftspolitik, sondern eine Neujustierung mit dem Blick auf die längerfristigen Herausforderungen. Dazu möchte ich Ihnen ein paar Punkte nennen, über die wir auch dann weiter im Austausch diskutieren können. Und ich möchte auch doch einige Zeit meines Vortrags hier auf Europa verwenden, nämlich hier schauen wir uns an, was sind die Institutionen, gerade auch im Euroraum, und wie können wir Institutionen schaffen oder verstärken, die die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung in Europa und im Euroraum fördern und wie können wir die Politik darauf ausrichten, was sind die notwendigen Schritte. Europa steht ja wieder in der Diskussion, europäische Visionen, die gar nicht neu sind. Also es wurde ja davon gesprochen vom Parteivorsitzenden der SPD, 2025, Vereinigten Staaten von Europa. Die Idee ist keine neue Idee, Vision gibt es schon lange, seit wir diesen europäischen Integrationsprozess haben. Uns geht es aber darum, wie wir diesen Euroraum, dieses Europa stabil und nachhaltig erhalten können, unabhängig davon, wie schnell dieser Prozess zu einer stärkeren Integration weitergeht oder selbst wenn dieser Prozess sich einpendelt auf einem Wert, der vielleicht nicht auf einem Maß, das vielleicht nicht einem Vereinigten Staaten von Europa entspricht, aber auch dann nachhaltig langfristig erhaltbar sein sollte. Wirtschaftlicher Ausblick für Deutschland, weiterhin einen kräftigen Aufschwung, eine zunehmende Überauslastung in der Wirtschaft. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, die so ein bisschen die gesamte Wirtschaftsleistung zeigt, sowohl für Deutschland als auch den Euroraum. Die blauen Balken hier sind die Wachstumsraten für Deutschland. Sie sehen seit mehreren Jahren positive Wachstumsraten von 2% oder mehr. Wir haben auch, wenn man das jetzt mal herausnimmt, die Bereinigung um Arbeitstage 2,3% für dieses Jahr geschätzt, 2% für nächstes Jahr. Wenn wir die Zahlen jetzt anschauen, die seither bekannt geworden sind, dann ist damit ist sogar noch etwas mit mehr zu rechnen. Wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir als Sachverständigenrat keine Prognosen über die nächsten 3-4 Jahre treffen, wie es die EZB macht. Denn das Ausmaß an Unsicherheit um diese Prognosen nimmt natürlich drastisch zu, umso weiter man nach vorne schaut. Und selbst für das laufende Jahr, also für das aktuelle Jahr, werden ja die Daten revidiert und man muss die Prognosen auch hier mit einem gewissen Maß an Unsicherheit versehen. Und wenn Sie sich jetzt direkt in dieses Gutachten reinstürzen, können Sie auch schauen, wie diese Unsicherheitsbänder zunehmen. Aber ein deutlich positives Wachstum über dem Potenzialwachstum, also dem langfristig nachhaltigen Wachstum, das wir bei 1,4% für Deutschland etwa schätzen. Und wenn Sie sich das im Niveau anschauen, das ist jetzt hier die orangene Linie, dann sehen Sie eine zunehmende Differenz zwischen der tatsächlichen Wirtschaftsleistung und dem, was als Potenzialniveau geschätzt wird. Wenn diese orangene Linie sozusagen über Null geht, dann spricht man von einer Überauslastung. Und Sie sehen, die nimmt zu. Die ist jetzt nicht riesig. Wir schätzen die für dieses Jahr 1%. Aber zunehmend. Und man muss dazu sagen, dass wir hier natürlich, wir machen speziell eine eigene Schätzung für das Wirtschaftspotenzial für Deutschland. Und da berücksichtigen wir natürlich sowohl die Entwicklung der Arbeitsstunden, sowohl die Entwicklung der Arbeitskräfte, der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Da geht es nicht so sehr um die Flüchtlingszuwanderung, sondern um die sehr starke Zuwanderung aus Osteuropa, auch aus außerhalb der EU, in Beschäftigung in Deutschland. Das erhöht natürlich, wenn wir es als nachhaltig einschätzen können, das Potenzialniveau. Und deswegen ist diese Überauslastung auch noch nicht so stark, aber zunehmend. Und deswegen durchaus ein Signal, das man sich anschauen sollte. Denn umso mehr diese Überauslastung zunimmt, umso höher ist das Risiko, dass Fehlallokationen stattfinden, dass Investitionen getätigt werden, die nicht nachhaltig sind. Und dass letztendlich es auch zu einer Überhitzung kommt und damit zu einem übermäßigen Anstieg der Preisentwicklung, der Inflation. Für den Euroraum sieht es ähnlich aus. Auch da haben wir schon mehrere Jahre positives Wachstum. Das ist aber und auch durchaus sogar noch ein bisschen mehr teilweise. Das sind die Balken in Magenta. Und 2015 sogar ein bisschen mehr als in Deutschland. Sie sehen also, auch der Euroraum entwickelt sich sehr positiv, allerdings sehr heterogen. Das können wir uns nachher noch mal genauer anschauen. Es gibt Länder mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, Spanien zum Beispiel, wo aber die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Es gibt Länder wie Italien, wo die Arbeitslosigkeit nicht ganz so extrem ist wie in Spanien, aber auch sehr hoch und kaum zurückgeht. Es gibt Länder wie Frankreich, die dazwischen liegen, also sehr heterogen. Aber im Durchschnitt gesehen, der Euroraum insgesamt ist in einer nachhaltigen Erholung oder anhaltenden Erholung. Und auch dort ist die Auslastung, wenn man so eine Berechnung, so eine Einschätzung vornimmt zum Potenzial der Wirtschaft und der tatsächlichen Wirtschaftsleistung, so dass wir schätzen, dass sie in diesem Jahr ausgeglichen ist. Dass also auch da die Auslastung auf normal ist. Dann sagen Sie, wie kann das sein? Wir haben doch in Italien, in Spanien sehr hohe Arbeitslosenraten. Das Potenzial, das wir da heranziehen, ist nicht unsere Schätzung, das von der Europäischen Kommission. Und auch die Europäische Kommission hat ihre Einschätzung der Leistungsfähigkeit der einzelnen Volkswirtschaften deutlich nach unten revidiert infolge der Krise, sodass also das Potenzialniveau für Italien tatsächlich sehr niedrig ist und kaum gewachsen ist nach diesen Schätzungen. So kann es also sein, dass wir sowohl einerseits diese Heterogenität haben im Euroraum, andererseits trotzdem diese Einschätzung, dass die Wirtschaft weitgehend ausgelastet ist oder sich auf eine Normalauslastung zubewegt. Hier sehen Sie nochmal die sogenannte Produktionslücke. Deutschland, wie wirkt sich nun diese Überauslastung aus? Also wir sehen auf jeden Fall schon seit einigen Jahren bei den Lohnentwicklungen, dass die viel zitierte Lohnmoderation in Deutschland schon seit einigen Jahren zu Ende gekommen ist. Was Sie hier sehen, ist zunächst mal in Magenta die Entwicklung der Nominallöhne je Stunde. Und wir ziehen einen Vergleich hier zu diesen Balken. Diese Balken zeigen Ihnen die Summe von Arbeitsproduktivität und Inflation. In dem Fall ist blau die Verbraucherpreisinflation, weil es geht ja um die Kaufkraft der Löhne für die Haushalte, was sie sich damit leisten können. Und Sie wissen ja, aufgrund der Entwicklung der Energiepreise ist die Inflation der Verbraucherpreise oder für den Verbraucher über einige Jahre sehr niedrig gewesen. Deswegen die blauen Balken dann nicht sehr groß in 2014, 2015. Und die Summe von Arbeitsproduktivität und Inflation ist deutlich unter der Lohnentwicklung. Das heißt, die Reallöhne sind deutlich stärker gestiegen als die Produktivität. Also auch hier sehen wir, Lohnmoderation ist eine historische Situation, ist nicht die aktuelle Situation. Also das passt ganz gut zusammen. Und wenn Sie sich das dann für Sektoren anschauen, eine Entwicklung, die wir in Deutschland haben, die wesentlich ist für die positive Situation, die wir jetzt haben, war ja nicht nur die positive Entwicklung des Exportsektors, sondern dass wir im Zuge der Steuer- und Arbeitsmarktreformen, im Zuge der Lohnmoderation ja auch einen großen Sektor oder eine Ausweitung des Dienstleistungssektors haben und auch einen größeren Sektor mit weniger produktiven oder geringeren Löhnen, aber mit sehr, sehr vielen Menschen in Beschäftigung, nicht in atypischer Beschäftigung, sondern sozialversicherungspflichtig und deswegen auch einen starken Anstieg der Einzahlungen in die Versicherungen und auch der Einzahlungen oder der Steuerzahlungen an den Staat. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, wie haben sich die Löhne im Exportsektor entwickelt, relativ zum Dienstleistungssektor, dann werden Sie sehen, dass der Anstieg der Reallöhne im Dienstleistungssektor über der Produktivität lag und im Exportsektor unter der Produktivität, also allein schon durch die Lohnabschlüsse eine gewisse Umverteilung da stattfindet. Wie sieht es mit der Inflation aus? In Deutschland hatten wir einen schnellen Anstieg auf die 2%, sobald die Energiepreise aufhörten zu fallen oder wieder angestiegen sind. Ähnlich in Europa, hier sehen Sie die Zahlen für Europa, beziehungsweise für den Euroraum, also die Länder in der Währungsunion. Sie sehen hier mehrere Indikatoren. Hier muss ich immer nach oben schauen, weil auf diesem Screen jetzt die Farben etwas anders rauskommen. Aber Sie sehen hier in Orange den harmonisierten Verbraucherpreisindex. Das ist sozusagen das Maß der EZB für den Warenkorb, für die Preisentwicklung der Haushalte, das vergleichbar ist über die Länder im Euroraum. Der war nahe Null. Die Kerninflation, also 14/15, ist wieder angestiegen auf knapp 2%. Sind ein paar Basiseffekte dabei, deswegen geht er wieder ein bisschen zurück. Aber im Trend etwas nach oben, und zwar ähnlich wie die Kerninflation, bei der man die Energiepreise oder die Nahrungsmittelpreise herausrechnet, also was auch ein ganz guter Prognosewert ist für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Und was auch ganz interessant ist, es gibt ja nicht nur die Verbraucherpreise, nicht nur das, was für die Haushalte interessant ist oder wichtig ist, es gibt ja auch Preise für Investitionsgüter, es gibt Preise für Importgüter. Und wenn Sie sich die Wirtschaftsleistung anschauen, also das Maß der Wirtschaftsleistung ist das Bruttoinlandsprodukt, dann geht damit einher ja auch ein Preismaß, man nennt das den Bruttoinlandsproduktsdeflator, mit dem man das nominale Wachstum in reales Wachstum umrechnen kann. Und das ist ein weiteres Inflationsmaß. Das haben wir so ein bisschen aus dem Blick verloren, weil die EZB in ihrer Kommunikation sehr stark auf die Verbraucherpreise schaut und sozusagen Inflation in der Kommunikation gleich Verbraucherpreise ist. Interessanterweise, wenn Sie sich das hier jetzt mal anschauen, ich weiß nicht, ob das mit dem Punkt funktioniert, wahrscheinlich nicht, aber die blaue Linie, die dunkelblaue Linie gibt Ihnen dieses Maß aller Güter und Dienstleistungen, in die, also das Preis, die Preise aller Güter und Dienstleistungen, die im Euroraum produziert werden. Das ist 2014, 2015 sogar deutlich angestiegen. Interessanterweise, wir produzieren nämlich relativ wenig Öl im Euroraum. Das sind importierte Güter. Deswegen hat sich natürlich dieser Rückgang der Ölpreise nicht besonders stark auf die Preisentwicklung, die tatsächliche Preisentwicklung der Güter, die im Euroraum produziert werden, ausgewirkt. Wir sehen sogar einen Anstieg hier auf 1,5%. Stellen Sie sich vor, wenn man nochmal zurückblickt, 2014, die EZB sagt, hier droht Deflation. Wir müssen jetzt ein großes Anleihekaufprogramm auflegen. Dann kommt es doch sehr darauf an, welches Preismaß man anschaut. Im Mandat der EZB ist das nicht festgelegt. Da wird einfach das Mandat Preisstabilität definiert und nicht, welches Maß angeschaut werden soll. Ich finde es sinnvoll, hier so ein bisschen auf die Breite zu schauen. Da sehen wir auf jeden Fall, dass die Inflation im Euroraum stabil war, stabil ist, auf jeden Fall nach vorne und eher ansteigt. Also auch eine positive Situation, leicht ansteigt. Wie sieht es jetzt mit Fiskal- und Geldpolitik aus in Reaktion auf diese wirtschaftliche Entwicklung und diese Prognose für das nächste Jahr? Erstmal auf die Fiskalpolitik. Hier ist ein Maß, das soll Ihnen zeigen, dass die Fiskalpolitik inzwischen sehr durchaus expansiv ausgerichtet ist. Also wenn wir von Austerity reden, ja, im englischen Sprachgebrauch, Konsolidierung, das ist schon längere Zeit Geschichte. Wir sind in einer expansiven Fiskalpolitik. Die Zahlen, die Sie hier sehen, sind die Veränderung des strukturellen Primärsaldos, als selbst in einem Land wie Italien, das natürlich einen positiven Primärsaldo hat, es muss ja auch Zinsen auf diese Schulden zahlen, geht der Primärsaldo zurück. Ja, auch der strukturelle Primärsaldo, um den es sich handelt hier, das ist der, der die konjunkturelle Entwicklung herausrechnet und an diesem Wirtschaftspotenzial, das ich vorher erwähnt habe, gemessen wird. Und da sehen Sie Zahlen unter Null, also eine leicht expansive Fiskalpolitik, die durchaus die Nachfrage im Euroraum anschiebt. Die Geldpolitik, es wurde davon geredet, dass die EZB jetzt umgeschwenkt sei. Das sehe ich nicht so, weil sie setzt ja die Bilanzausweitung fort. Nicht mehr so stark, also Sie sehen hier ein Bild der Notenbankbilanz der EZB. Und Sie sehen, die geht deutlich nach oben, und zwar jetzt im Vergleich 2014, das war der Tiefpunkt hier bei 2.000 Milliarden Euro, und das ist jetzt auf mehr als das Doppelte angestiegen und wird weiter ansteigen bis September 2018. Wir sehen also eine Zunahme, eine weitere Lockerung der Geldpolitik, die allerdings in der Geschwindigkeit etwas zurückgenommen wurde. Ja, aber noch keine Kehrtwende in der Geldpolitik. Soweit jetzt zum konjunkturellen und zum wirtschaftlichen Ausblick. Welche sind da Risiken drin? Natürlich sind auch Risiken drin. Ich habe vorher schon erwähnt, wenn Sie eine zunehmende Überauslastung haben, haben Sie auch das Risiko, dass natürlich Investitionen getätigt werden, die vielleicht nicht sich langfristig rechnen, dass Fehlallokationen stattfinden. Ein anderes Risiko, das wir hier aufzeigen, durchaus auch im Zusammenhang mit der Geldpolitik, sehen wir, wenn wir auf die Bankbilanzen schauen. Also nicht die Notenbankbilanz, aber die Bankenbilanzen. Und auch da sehen wir Risiken. Ich zeige Ihnen hier in dieser Grafik einmal einen Vergleich. Zum einen der Kredite, wie sich die Kreditentwicklung aussieht, Anteile an langfristigen Krediten. Sie sehen hier, das sind oben blau gestrichelte Linie, zeigt Ihnen den Anteil langfristiger Wohnungsbaukredite in Deutschland. Also der Anteil langfristig vergebener Kredite nimmt zu. Bei der Refinanzierung, der Anteil der kurzfristigen Finanzierung nimmt zu. Ganz einfach deswegen, wenn Sie Ihr Geld zur Bank bringen, der Zins ist null. Egal, ob Sie das jetzt, oder gibt es vielleicht kleine Unterschiede, aber der ist sehr niedrig, egal ob Sie es jeden Tag abheben können oder der Bank für 2 Jahre geben. Dementsprechend geht natürlich da der kurzfristige Anteil nach oben. Und wenn wir uns jetzt die Zinsen anschauen für diese beiden Bereiche, dann sieht es so aus, dass die natürlich zurückgegangen sind. Aber auch diese Zinsen für langfristige Kredite sind jetzt sehr niedrig. Hier sehen Sie das Neugeschäft, dunkelblau, die Kreditzinsen bei 2%. Der eine oder andere hat vielleicht auch seinen Wohnungsbau oder Hauskauf oder Refinanzierung zu deutlich günstigeren Zinsen noch hingekriegt für 10 oder 20 Jahre. Das ist zunächst mal eine schöne Sache für den Kreditnehmer. Es birgt aber auch Risiken, denn im Moment ist es noch so, dass die Notenbank eine Refinanzierung, also einen Leitzins von 0% bietet. Wenn die Banken dort das Geld einlegen, zahlen sie eine Gebühr, also negativer Zins, 40 Basispunkte. Aber wenn dann tatsächlich mal die EZB auf die Inflations- und Wachstumsentwicklung reagiert, irgendwann muss sie das ja tun. Ich denke, sie hätte es eigentlich schon längst tun müssen. Aber wenn sie das tut, dann werden die Zinsen, die kurzfristigen Zinsen zügig ansteigen. Und dann haben sie natürlich als Bank ein Problem, ein Risiko, ein Zinsänderungsrisiko, wenn sie sich sehr langfristig zu sehr niedrigen Zinsen bei ihren Krediten gebunden haben. Sie können sagen, in anderen Ländern sind die cleverer. In Spanien machen die diese Kredite mit flexiblen Zinsen. Aber das heißt einfach, dass das Risiko auf die Haushalte verlagert wird. Und dort würde es dann wieder zurückschlagen auf die Banken, weil dann natürlich schneller der Anteil der krankenden Kredite ansteigt. Ja, der Non-Performing Loans auf Englisch. Soweit zum Ausblick und einigen Risiken. Deutschland, Neujustierung der Wirtschaftspolitik. Was sind die Herausforderungen? Was sagen wir? Ich reiße das mal kurz an. Da gibt es ganz viele Themen. Wir haben hier ja dann doch relativ viel Material drin. Es gibt übrigens natürlich immer ein Konjunkturkapitel. Es gibt einzelne Kapitel zum Euroraum, zum Steuern, zum Arbeitsmarkt, zur Entwicklung der Ungleichheit oder der Einkommensverteilung. Wir haben auch ein Kapitel hier drin zum Thema Globalisierung. Also wir wählen auch immer wieder besondere Themen aus. Letztes Jahr war es China, dieses Jahr Globalisierung, weil es doch ein zentrales Thema auch für Deutschland ist, ein zentrales Thema in der Weltpolitik. Und so greifen wir einzelne Themen auf. Ich kann da jetzt nicht auf alles eingehen, aber ein Thema wollte ich ganz vorne angehen, das Thema Verteilung, weil es ja zum einen im Wahlkampf eine wichtige Rolle gespielt hat und auch jetzt wieder ganz zentral in den Gesprächen zwischen CDU und SPD. Und was wir sehen, es ist Teil unserer Aufgabe, also im Gesetz bezüglich der Gründung des Sachverständigenrats, ist die Beobachtung der Einkommensentwicklung, der Verteilung eine zentrale Aufgabe. Es gibt ganz unterschiedliche Maße, aber hier nur ein typisches Maß ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Ja, damit wird gemessen, wie ungleich die Einkommen verteilt sind. Null würde heißen, komplett gleich verteilt. Professor und Sekretariat und Bankmanager bekommen genau das Gleiche. Und eins ist sozusagen eine ganz ungleiche Verteilung. Und Sie sehen, wenn Sie sich hier jetzt die Markteinkommen anschauen, also die dunkelblaue Linie, liegt die hier bei Werten von 0,4. Aber es sind nicht die Markteinkommen, die relevant sind, sondern die Einkommen nach Steuern und Transfer. Und dann sehen Sie, das ist die orangene Linie. Und Sie sehen also zunächst mal ein großes Ausmaß an Umverteilung. Denn nach Steuern, nach Transfers ist die Einkommensverteilung noch mal sehr, sehr viel näher an diesem Nullbereich, wo die Einkommen gleich verteilt sind. Das ist eigentlich die größere Geschichte. Und wenn man sich im internationalen Vergleich Deutschland anschaut, würde man feststellen, dass Deutschland bei dieser Differenz, also dem Ausmaß an Umverteilung von den Markteinkommen zu den Nettoeinkommen nach Steuern und Transfers, durchaus in einer Spitzengruppe sich befindet und also sehr stark umverteilt. Und zum anderen sehen wir hier, dass zwischen 2005, also es gab durchaus einen gewissen Anstieg in der Einkommensungleichheit, aber seit 2005 ist sie stabil. Es ist also nicht so, dass die Hartz-Reform und die Steuerreduktion, die Steuerreform, die damals stattgefunden hat, und die Lohnzurückhaltung generell zu einer stärker ungleichen Einkommensverteilung geführt haben. Sie ist stabil und das dringt in der Kommunikation, in den Medien kaum durch. Aber ich denke, es ist wichtig, das ist also im Moment keine große Herausforderung für Deutschland. Da haben wir eine positive Entwicklung. Die Herausforderungen, die wir sehen, war zum einen mal die zunehmende Überauslastung, die ich Ihnen gezeigt habe, anhand einer Grafik. Was denken wir, wären hier nachhaltige Maßnahmen im Bereich der Wirtschaftspolitik? Wenn Sie eine Überauslastung haben, können Sie natürlich zum einen sagen, wir bremsen jetzt das Wachstum. Also eine nachfrageorientierte Politik würde jetzt sagen, wir bremsen das Wachstum. Wie würde man das machen? Man würde zum Beispiel, die Notenbank macht sowas, die würde die Zinsen anheben. Nun haben wir in Deutschland keine eigene Geldpolitik. Wir haben eine eigene Notenbank, aber die arbeitet mit dem Konzert der EZB, der anderen im Rahmen des Eurosystems. Also die Geldpolitik fällt da erstmal flach. Sinnvoller ist es auch, wenn wir jetzt mal schauen, was können wir in Deutschland machen, was kann die Bundesregierung machen. Es gibt ja noch eine zweite Größe, dieses Potenzial, Wirtschaftspotenzial, die Leistungsfähigkeit, die langfristige Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Wenn wir die steigern, auch dann reduzieren wir das Maß der Überauslastung. Und das sind eigentlich unsere Analysen. Wir sagen, vorteilhaft ist es, nicht den Staat noch mehr auszuweiten. Wir haben ein zunehmendes Steueraufkommen, wir haben eine zunehmende Staatstätigkeit, also es ist nicht so, dass wir zu wenig davon haben, und ein Teil dessen sollte zurückgegeben werden an die Bürger. Zunächst mal angefangen bei der kalten Progression. Wir haben also empfohlen, dass das, was wir berechnen an kalter Progression, sozusagen auch trotz der niedrigen Inflationsraten an die Bürger zurückgegeben werden sollte. Das kann man über mehrere Jahre machen. Das ist ein Betrag von 30 Milliarden. Und das sollte eigentlich überhaupt kein Streitthema sein, weil wie kommt es zu dieser kalten Progression? Durch Inflation rutschen Sie höher in den Tarif, im Steuertarif. Obwohl Sie real ja gar nicht mehr verdienen, gar keine höhere Kaufkraft haben, zahlen Sie mehr Steuern. Also das wäre der erste Punkt. Das ist eigentlich keine besondere Forderung. Ein zweiter Punkt ist der Soli, der ja sozusagen ist schon länger her, die Wiedervereinigung. Und deswegen ja auch seine verfassungsrechtliche Grundlage verliert. Und auch da sollte man ihn allmählich abbauen. Das kann auch zum Teil in den Steuertarif überführt werden, aber zumindest sollte hier ein Teil zurückgegeben werden. Nun sagen Sie vielleicht, aber das passt jetzt nicht. Die wollen doch nicht die Wirtschaft noch mehr überhitzen. Die Idee ist, bei den Anreizen für Arbeit und Kapital anzusetzen und in dem Fall auch nachhaltige Anreize zu setzen für mehr Leistung, mehr Arbeit durch ein entsprechend angepasstes Steuersystem und nicht allein Nachfrage anzuheizen. Also es geht darum, die nachhaltige Wirtschaftsleistung, das Potenzial zu steigern. Genauso bei den Unternehmen ist es durchaus so, dass hier ja die Schuldenfinanzierung im Vorteil ist, und hier könnte man eine Anpassung, haben wir auch konkrete Vorschläge im Steuersystem vornehmen, dass diese Ungleichgewicht zwischen Eigenkapitalfinanzierung und Finanzierung über Schulden besser steuern, also die steuerlichen Vorteile reduziert werden. Das sind zwei Beispiele. Wenn wir jetzt, was sind weitere Herausforderungen? Wir haben eine demografische Entwicklung in Deutschland, die sich auch durch zunehmende Einwanderung nicht aufhalten lässt. Wir haben eine zunehmende Alterung der Bevölkerung. Das ist eine nachhaltige Belastung für das Rentensystem. Hier gilt es zu reagieren, und die Reaktion müsste primär sein, solange wir gesund sind und wir leben länger, weil wir länger gesund sind, können wir auch länger arbeiten. Das heißt, man sollte das Renteneintrittsalter anpassen an die Lebenserwartung. Das heißt nicht, wie oft fälschlicherweise berichtet, dass jeder von uns jetzt bis 70 arbeiten muss, sondern vielleicht meine Kinder, und die sind jetzt sozusagen 16 Monate und 7 Jahre. Also die haben noch einiges vor sich, vor allem auch eine längere Lebenserwartung. Das wäre ein wichtiges Element, das wir im Rentensystem vorschlagen, um uns nachhaltig auf diese Herausforderung einzustellen. Technologischer Wandel. Es muss nicht immer so sein wie jetzt, dass zwar die Welt von der Krise und Europa von der Krise getroffen wurden, aber wir nicht mal, also sogar ohne blaues Auge davonkamen. Ja, weil nämlich die Nachfrage aus dem Rest der Welt für deutsche Autos, für deutsche Anlagen zurückkam. Der Handel hat wieder aufgenommen. Wir konnten unsere Beschäftigung nicht nur halten, sogar steigern. Aber die nächste Krise, die nächste Herausforderung sieht vielleicht anders aus. Vielleicht ist in Zukunft eben kein Bedarf mehr für Benziner und Diesel. Und vielleicht sind wir nicht die Einzigen, die Elektroautos produzieren. Vielleicht plötzlich nicht mehr die Wichtigsten. Also wir wissen nicht, woher diese Herausforderungen kommen, aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir uns darauf anpassen können. Und Digitalisierung ist hier ein Schlagwort. Was wir vorgeschlagen haben, ist nicht nur darauf zu schauen, wie jetzt die Digitalisierung und Big Data sozusagen die Datensicherheit unserer persönlichen Daten betrifft. Also wir haben ja einen starken Fokus durchaus auf Können jetzt andere auf unsere Daten zugreifen? Muss man hier mehr regulieren? Das ist ein Thema, aber man kann auch zu viel machen. Was wir nicht tun sollten, ist die Möglichkeit für Innovationen beschränken. Deswegen haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, dass hier eine Digitalisierungskommission eingerichtet wird, die sich wirklich alle Regulierungen nach und nach anschaut. Es geht da nicht nur um Glasfaser bis zum letzten Dorf, sondern auch um Regulierung, die die Nutzung des Internets beeinflusst. Und hier sollte man wirklich ohne Scheuklappen rangehen und das unabhängig untersuchen lassen. Wo braucht man mehr Regulierung, wo braucht man weniger, sodass die nächsten Plattformunternehmen eben auch in Deutschland eine Plattform haben und nicht nur anderswo wachsen. Sie sagen, naja, eigentlich dachten wir, das Wichtigste ist Infrastruktur. Wenn Sie sich mal die Statistiken anschauen, die die Europäische Kommission hierzu zeigt, ja, oder gefunden, ausgerechnet hat, dann ist es eben nicht so, dass wir bei der Konnektivität ganz hinten sind. Wir sind hinten bei den öffentlichen Dienstleistungen, inwieweit die digitalisiert sind. Und wir sind auch hinten im Vergleich zu anderen Ländern in Europa bei der Nutzung des Internets. Auch das hat was mit Regulierung zu tun. Ich spreche noch zwei Punkte an und würde dann den letzten, also hier von Herausforderungen, und würde dann direkt zu Europa gehen, sodass wir auch Zeit für einen Austausch hier haben. Einmal Klimawandel. Ich denke, wir kommen schon seit Jahren zu dem Schluss, und wir sind nicht die Einzigen, dass wir die Effizienz unserer Energiepolitik deutlich verbessern könnten. Zum Beispiel, indem wir beim Klimawandel, beim CO2-Ausstoß auf den Emissionszertifikatehandel setzen, den nicht unterlaufen durch massive Subventionen für erneuerbare Energien, die dann letztendlich wieder Braunkohle sozusagen auch Emissionen profitabel machen, sondern dass wir hier auf Europa setzen, also den europäischen Emissionszertifikatehandel ausweiten, nicht nur auf Elektrizität, sondern auch auf Mobilität und Heizung. Und Sie sehen, ich war gerade letzte Woche in London und bin immer noch so ein bisschen in der englischen Version. Also immer wieder will ich das englische Wort sagen. So kann es passieren. Also das ist etwas, was man deutlich verbessern kann. Das ist sehr ineffizient bei uns. Und da würde es auch nicht schaden, sich in der einen oder anderen Sache an den europäischen Partnern stärker zu orientieren. Der Punkt Globalisierung, Migration hatte ich angesprochen. Der Migrationsdruck wird nicht aufhören, auch wenn jetzt die Flüchtlingszuwanderung deutlich zurückgegangen ist. Und das sind zum einen auch Kosten damit verbunden, die wir auch tragen können müssen. Auch das ist ein Punkt, um in der Fiskalpolitik jetzt nicht einfach nur über neue Ausgaben nachzudenken, sondern auch über die Nachhaltigkeit. Aber was wir auf keinen Fall vergessen sollten, ist, dass wir hier von der Globalisierung sehr stark gewonnen haben, dass wir damit auch sehr stark an Wohlstand gewonnen haben. Zunächst ist es so, weltweit, die absolute Armut weltweit ist stark zurückgegangen, massiv. Ich könnte Ihnen nachher, wenn Sie wollen, noch mal eine Grafik zeigen, aber das ist ein Ergebnis der Globalisierung. Also es gibt sehr, sehr viele Globalisierungsgewinner weltweit. Natürlich auch einen verstärkten Wettbewerb, auch für uns. Aber wenn man sich genau anschaut, zum Beispiel jetzt die Industrie, dann haben wir in Deutschland eine sehr starke Industrie, die also durch die Ausweitung des Handels mit Osteuropa und China nicht zurückgegangen ist. Ja, und also wir wurden dadurch eher gestärkt. Und insofern ist es schon bedenklich, wenn die Freihandelskritiker gerade bei uns so stark sind. Das hat sich jetzt wieder ein bisschen gelegt, seit wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der sehr freihandelkritisch ist. Ist es weitaus schicklicher und modern, auch in Deutschland den Freihandel zu kritisieren, weil man damit Trump kritisiert. Aber wir sollten nicht vergessen, dass gerade hier TTIP ja nahezu gescheitert ist und wie schwer es war, dieses Freihandelskommen mit den lieben Kanadiern, mit dem vorbildhaften Trudeau überhaupt durchzukriegen. Ja? Also für uns ist das ein wichtiges Anliegen, hier zu verstehen, und dass wir in Deutschland gerade sehr stark von der Globalisierung gewonnen haben. Ich gehe jetzt direkt zu Europa, meinem letzten Punkt. Europa steht im Zentrum jetzt auch der Verhandlungen zwischen SPD und CDU. Und ich denke, hier ist es sehr wichtig, sich nicht in einer Vision zu verlieren und die dann auch noch ins Jetzt zu projizieren, sondern ganz klar jetzt dafür zu sorgen, dass der Euroraum stabil ist. Weil so wie er jetzt aufgestellt ist, ist das noch nicht sicher. Ja, und das, denke ich, sollte in den Vordergrund rücken. Hier sind die Punkte, die wir für zentral halten, damit der Euro funktionieren kann. Zum einen mal muss klar sein, dass die Mitgliedstaaten selbst verantwortlich sind für ihre Wirtschaftsstruktur, für ihre Wirtschaftspolitik und dass insoweit Anpassungsprozesse und Reformen, die die Wirtschaft fit machen, die sie zu wettbewerbsfähiger machen, die zu mehr Effizienz führen, in der Verantwortung der Mitgliedstaaten liegen. Wenn Sie jetzt sagen, dafür müssen wir ein groß angelegtes Bonussystem einführen, dass der eine Reform macht, noch einen Zuschuss kriegt, dann ist das erstmal positiv gedacht. Ja? Man will sozusagen noch einen Anreiz setzen. Aber wie so oft kann es das Gegenteil auslösen, weil dann fragt man natürlich, warum sollen wir jetzt eine Reform beschließen, wenn wir noch gar nicht wissen, ob wir aus dem europäischen Topf den Zuschuss kriegen. Ja, also es kann auch zu einem Attentismus, zu einer Wartehaltung führen und man will nichts machen, ohne jetzt auch den Bonus bekommen zu haben. Also wichtig muss eigentlich sein, das ist die Eigenverantwortung und das Eigeninteresse der Mitgliedstaaten. Ja, deswegen haben sie auch diese Souveränität. Wir haben ein System im Moment mit weitgehend souveränen Mitgliedstaaten, sowohl über die Wirtschaftspolitik insgesamt als auch die Fiskalpolitik. Bei der Fiskalpolitik muss man anerkennen, und das ist auch eine gute Entwicklung, dass die Haushaltsdefizite deutlich zurückgegangen sind. Dementsprechend auch die Programme, die Überwachungsprogramme eigentlich auf grün stehen von der Europäischen Kommission. Aber der Schuldenstand ist immer noch in vielen Ländern sehr hoch. Und was nicht passiert ist, der Zinsvorteil, der den Staaten zukommt durch die Politik der EZB, durch die Aufkaufpolitik von Anleihen. Der wurde nicht genutzt, um jetzt Schulden zu reduzieren, sondern primär, um Ausgaben hochzuhalten, Konsumausgaben des Staates hochzuhalten oder Transfers auszuweiten, statt zu sagen, wenn wir langfristig denken, wenn wir jetzt die Schulden zurückfahren, dann haben wir in Zukunft auch bei höheren Zinsen weiterhin einen niedrigen Schuldendienst, müssen also nicht so viel der Steuereinnahmen für Zinsen aufwenden. Das wäre wichtig, die Konsolidierung wieder aufzunehmen, den Zinsvorteil zu nutzen, um Schulden abzubauen. Die Fiskalpolitik sollte man ansonsten auf die Erfordernisse innerhalb dieser Grenzen, auf die Erfordernisse der Mitgliedstaaten ausrichten. Die Kommission hat da eine Idee, den europäischen, jetzt hier im Englischen, Fiscal Stance, mit dem man sozusagen sicherstellen will, dass die Fiskalpolitik für den Euroraum ausgerichtet wird. Wenn man das wirklich so durchziehen will, dann würden die Mitgliedstaaten auch noch dieses wirtschaftspolitische Instrument verlieren. Das würde ich nicht für zielführend halten, denn wir haben ja schon die Geldpolitik abgegeben. Und die Mitgliedstaaten entwickeln sich unterschiedlich, deswegen müssen sie auch weiterhin die Souveränität, solange wir eben keine Vereinigten Staaten, keinen Bundesstaat haben, den wir vielleicht auch nie bekommen, solange sollten sie eben auch ihre Fiskalpolitik auf die nationalen Erfordernisse ausrichten können. Und zum Beispiel, wenn an Deutschland herangetragen wird, ihr müsst jetzt ein großes Ausgabenprogramm auflegen, weil das dann den anderen Ländern hilft. Das war in den letzten Jahren immer wieder ein Vorschlag. Dann ist das in der Überauslastung sicher nicht sinnvoll für Deutschland oder für unser Land. Die Fiskalregeln, die sind sehr komplex geworden. Es ist gut gemeint, also es gibt immer vernünftige Ausnahmen. Sagen wir, hier braucht man eine Ausnahme, hier noch eine Ausnahme, aber es wird immer weniger überschaubar. Wir haben einen Vorschlag vorgelegt, wie man das vereinfachen kann, damit es auch besser überwacht werden kann. Was wir nicht für notwendig halten, ist eine gemeinsame Fiskalkapazität. Warum? Zum einen löst es nicht die Probleme. Natürlich kann ein Staat, wenn ein Steuerausfall kommt, wenn eine Rezession kommt, Geld aufnehmen. Er kann seine Schulden hochfahren. Insbesondere, wenn er einen niedrigen Schuldenstand hat, hat er Raum nach oben und kann in der Rezession mehr Schulden aufnehmen. Also es gibt eine, der Ökonom würde sagen, intertemporale Ausgleichsmöglichkeit. Es ist also nicht notwendig, auf so ein Euro-Raum-Budget zuzugreifen. Problematisch wird es nur, wenn der Staat den Zugang zum Markt verliert, wie wir das in der Finanzkrise, in der Euro-Krise ja auch erlebt haben. Und dafür haben wir ja den ESM geschaffen. Das ist eine Kombination von Krediten und Bedingungen, die dazu führen, dass ein Staat da wieder herauswachsen kann. Und möglicherweise, wenn er sich überschuldet hat, bevor diese Schulden an die Steuerzahler der anderen Mitgliedsländer sozusagen übertragen werden, dass ein Schuldenschnitt stattfinden kann, eine Restrukturierung von Staatsschulden. Das haben wir ja auch erlebt. Aber dafür haben wir ein System mit dem ESM, da würde eine Fiskalkapazität gar nicht helfen. Was wir brauchen, das ist schon angeklungen, ich denke, es macht Sinn, den ESM zu erweitern. Zum einen ihm eine Rolle zu geben bei der Überwachung der Fiskalpolitik, dass auch die Kommission Wettbewerber hat. Das kann verbessert werden. Man könnte das aber auch mit einem unabhängigen Fiskalrat machen. Den gibt es inzwischen. Er hängt aber mit seinen Ressourcen direkt oder hängt direkt von den Ressourcen der Kommission ab, ist also nicht in dem Sinne unabhängig. Und damit das in Zukunft besser funktionieren kann, zum Beispiel wenn ein Staat überschuldet ist, dass auch eine Umschuldung stattfinden kann, schlagen wir, haben auch konkrete Vorschläge für ein geordnetes Schuldenrestrukturierungsverfahren oder eine Insolvenzordnung. Das klingt aber sehr furchterregend, wenn man von Insolvenzordnung spricht. Aber das würden wir an den ESM anschließen. Das wäre also ein Vorschlag, um hier den Euro stabiler zu machen. Hinzu kommen noch konkrete Vorschläge bei der Banken- und Kapitalmarktunion. Die Kapitalmarktunion sollte vorangetrieben werden. Das ist ein wichtiger Mechanismus, um auf privater Ebene einen Risikoausgleich zu haben zwischen den Ländern. Wir haben erst neulich bei der Geburtstagsveranstaltung von Herrn Dr. Breuer darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es gibt, um den Kapitalmarkt zu stärken. Das sind Schritte, wo wir Vorschläge erarbeitet haben. Bei der Bankenunion ist es uns, die haben wir auch immer sehr stark unterstützt, um die Bankenaufsicht sozusagen von europäischer Seite her zu gestalten, dass es hier nicht wieder zu solchen Übertreibungen kommt, die wir beobachtet haben in der Finanzkrise. Das können wir uns nicht leisten. Aber um jetzt sozusagen eine Einlagensicherung für Europa einzuführen, müssen wir erstmal die noch vorhandenen Risiken deutlich reduzieren. Das sind gerade die Non-Performing Loans, also die Kredite, die auf den Bankbilanzen sind, die womöglich ausfallen oder schon ausgefallen sind und die womöglich je nach Insolvenzrecht in dem jeweiligen Mitgliedstaat gar nicht selbst kaum eingetrieben werden können, ja, also sehr hoch sind, die Risiken gilt es zu reduzieren, bevor wir mehr Risikoteilung einführen. Das kann durchaus zügig gemacht werden. Bei der Risikoteilung hängt es auch sehr stark davon ab, wie viele Möglichkeiten die einzelnen Mitgliedstaaten dauerhaft noch haben, um zum Beispiel über das Insolvenzrecht die Bankrisiken zu beeinflussen. Das ist der kurze Überblick über nachhaltige Lösungen für die Währungsunion. Wie gesagt, Kernpunkt hier, wir sollten das System jetzt stabil machen. Es wäre, denke ich, fatal, wenn man sagt, okay, wir wollen zu den Vereinigten Staaten von Europa, deswegen schaffen wir jetzt ein System, das für die Vereinigten Staaten von Europa funktionieren würde, für den Bundesstaat, das aber Anreize setzt, eben nicht gut zu wirtschaften. Nämlich dann, wenn die Kontrolle über die Wirtschaftspolitik getrennt ist von der Verantwortung, die man nachher übernehmen muss für die Schulden, die man eingegangen ist, egal ob das private Schulden waren, die dann über die Bankenrisiken wieder auf den Staat zurückschlagen, ob es Staatsrisiken sind. Hier gilt es, Kontrolle und Verantwortung auf einer Ebene zu halten. Wenn man das nicht macht, produziert man nur den nächsten Unfall und wir können uns da sicher keine weiteren Unfälle leisten. Das würde nämlich gerade diejenigen stärken, die eigentlich die Integration zurückfahren wollen. Das ist mein Schlusspunkt. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen und die weitere Diskussion.
Ja, guten Abend, Tata, mein Name von der Universität Frankfurt. Und ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist, Sie haben hier die Lohnentwicklung angesprochen. Und zwar seit 2009 haben wir keine zurückhaltende Lohnentwicklung mehr in Deutschland. Sprich, Löhne wachsen stärker als die Arbeitsproduktivität. Meine Frage wäre, wie lange kann das gut gehen? Was ist hier die Schmerzgrenze, bis Deutschland nicht wieder zum kranken Mann von Europa werden wie vor 15 Jahren? Und Nummer zwei, Sie kritisieren ja, also der Sachverständige gerade im Gutachten, die Geldpolitik der EZB. Und zwar, die ist viel zu expansiv. Die Frage ist hier, wäre das eigentlich nicht die Aufgabe in dieser Situation der Bundesbank, den Druck auf die EZB noch mehr zu erhöhen, beziehungsweise schwerensgeschützter einfach rauszufahren? Oder geht das überhaupt? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Also zunächst mal die Frage zur Lohnentwicklung, was ja auch sehr wichtig ist für die Preisentwicklung. Man kann sich ja fragen, zum Beispiel auch in den Märkten, was sind die Risiken, wenn Sie mit Anleihen handeln, schauen Sie auch auf die Inflation. Ist es ein Risiko, dass wir einen starken, schnellen Anstieg der Inflation in Zukunft mal sehen in Deutschland oder ausgehend von Deutschland im Euroraum? Im Moment in unserer Prognose haben wir da kein großes Risiko. Wir haben also einen sehr moderaten Anstieg der Löhne und der Inflationsraten. Zum einen, weil das noch sehr heterogen ist im Euroraum. Also wir haben Gebiete mit sehr hoher Arbeitslosigkeit oder wir haben Länder mit sehr hoher Arbeitslosigkeit. Aber das war nicht so sehr die Wirkung auf Deutschland. Wenn wir mal schauen, was hält denn die Lohnentwicklung in Deutschland noch zurück? Sie ist zwar über Produktivität, aber es findet ja bei zunehmender Beschäftigung statt. Also steigen nicht nur die Löhne, sondern auch die Beschäftigung. Und da spielte eben die Zuwanderung gerade von außerhalb der EU oder von außerhalb der Währungsunion, also innerhalb der EU, dann Polen, Rumänien, Bulgarien, ist eine große Zuwanderung. Das sind Länder, die deutlich geringere Einkommen pro Kopf-Einkommen haben als jetzt in Deutschland oder auch in anderen Ländern des Währungsraums. Also da haben wir einen Faktor, der bisher ja einen starken, noch stärkeren Lohnanstieg oder einen starken Preisanstieg verhindert hat. Und das ist ja durchaus etwas, was sich noch eine gewisse Zeit fortsetzen wird. Aber es wird der Punkt kommen, zum einen im Euroraum, dass wir sehen, da ist eine Erholung, dass also weniger Leute nach Deutschland kommen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Länder außerhalb des Euroraums. Dort steigen die Pro-Kopf-Einkommen und in dem Maße, wie diese Länder wachsen, ist es auch attraktiver, dort Arbeit zu finden, Beschäftigung zu finden. Auch dort steigen die Löhne. Das heißt, von irgendwann hört dieser Prozess auf. Wir können nicht mit einer Zuwanderung auf diesem Niveau langfristig rechnen. Und dann würde das natürlich zu einem stärkeren Preisanstieg, Lohn- und Preisanstieg führen und möglicherweise zu einer Überhitzung. Das ist ein Risiko, aber im Moment eher ein Risiko, nicht etwas direkt in unserer Prognose. Zum zweiten Punkt der EZB. Gut, die Bundesbank, so ist es nun mal, hat da nicht viel Gewicht, weil sie eben nur eine Stimme ist von vielen. Aber man kann auch nicht die EZB sozusagen allein am deutschen Maß messen. Das wäre falsch, sondern das machen wir auch nicht. Wir schauen auf die Entwicklung im Euroraum und da ist es schon so, dass wir denken, dass gegeben, wir haben eine nachhaltige Erholung, wir haben eine stabile Inflationsrate, dass man sich anpassen hätte können. Also man hätte schon früher aufhören können mit dem Anleihekaufprogramm. Nicht, dass man jetzt sofort zu einer Geldpolitik wechselt, die irgendwie die Wirtschaft bremst. Ja, man hätte ja immer noch Nullzinsen oder sogar einen negativen Einlagezins. Ja, das wäre immer noch eine sehr, sehr lockere Geldpolitik. Aber dieses Anleihekaufprogramm in der Geschwindigkeit fortzusetzen, hat Risiken und ist auch nicht notwendig. Wenn man damit aufhört, die Anleihen zu kaufen, dann würden zumindest die Zinsen, die längerfristigen Zinsen, stärker von dem Angebot und der Nachfrage am Markt bestimmt. Das wäre durchaus positiv. Zum einen wäre es ein Signal, wenn gerade bei den Staatsanleihen für die Regierungen, na, die Kosten für die Finanzierung könnte steigen. Das wäre durchaus ein Anreiz, sich da umzustellen, also Zinsvorteile für Schuldenreduktion zu nutzen. Und zum anderen würde es zumindest mittelfristig auch die Risiken auf den Bankbilanzen verbessern, denn in dem Maße, wie dann die Zinskurve steiler ist und die Zinsen auch auf längerfristige Kredite wieder ansteigen, gehen auch diese Zinsänderungsrisiken zurück. Weitere Fragen? Ja, hier ist.
Ich wollte vielleicht gerade diesen letzten Punkt aufgreifen, den Sie eben nochmal erwähnt haben, nämlich Zinsänderungsrisiken der Geschäftsbanken. Das kam ja in Ihrem Vortrag sehr deutlich heraus. Ich hätte die Frage, ob Sie im Sachverständigenrat auch die Zinsänderungsrisiken der Notenbanken, insbesondere der Europäischen Zentralbank, berechnen. Denn die Europäische Zentralbank hat ja selbst auch ein erhebliches Zinsänderungsrisiko. Also wenn man mal unterstellt, und dieses Szenario kommt ja auch im Gutachten vor, ein Zinsanstieg, abrupter Zinsanstieg um 2 Prozentpunkte über alle Fristigkeiten hinweg. Also würde das die Europäische Zentralbank überhaupt verkraften, angesichts der Fristentransformation, die Sie über die Ankäufe der bestimmten Wertpapiere vollzogen hat. Also da würde ich ein großes Fragezeichen setzen. Also das Zinsänderungsrisiko ist für die Notenbank vielleicht noch größer als das Zinsänderungsrisiko für die Geschäftsbank. Und eine kleine Frage noch hinterher, man kann das ja in diesen Tagen kaum vermeiden. Sehen Sie eigentlich in dem Kryptogeld eine Alternative zu den in der letzten Zeit also sehr oft stark hervorgehobenen kritischen Hinweisen über das sogenannte Kreditgeld? Ist das eine Alternative oder eher nein?
Okay, ja, also zunächst mal zu der, ich muss noch, Herr Remsberger, ich muss noch Folgendes erzählen. Herr Remsberger war ja derjenige, der, also wenn ich richtig informiert bin, der die Idee hatte beim IMFS, dass der Name eben nicht nur Geld, stabiles Geld sein sollte, sondern auch Finanzstabilität drin sein sollte. Das war auch lange bevor Finanzstabilität so richtig ins Zentrum der Medien, der Berichterstattung kam. Und die erste Frage ist ja auch, denke ich, eine vorausschauende Frage, die sagt, Mensch, ist das nicht auch ein Problem für die Notenbanken? Ich finde das durchaus einen sehr zu bedenkenden Punkt. Wir haben das jetzt nicht abgeschätzt oder berechnet, was da die Risiken sind. Eine Antwort, die man oft darauf bekommt, wie sieht es mit den Risiken für die Notenbanken aus, ist folgende. Naja, die Notenbanken haben zunächst mal, der Auftrag der Notenbank ist ja nicht, ihre Rendite zu optimieren. Das wäre schön für den Finanzminister, aber Aufgabe für die Notenbank ist ja sozusagen Preisstabilität sicherzustellen, ganz unabhängig davon, wie sich das jetzt auf ihre Rendite und das, was sie an den Finanzminister danach überweisen, auswirkt. Deswegen sollten zumindest schon mal die Finanzminister sich darauf vorbereiten, dass diese Überweisungen, die da kommen am Jahresende oder nach Jahresabschluss, auch mal deutlich geringer ausfallen können. Der nächste Punkt ist, wie sieht es mit dem Eigenkapital der Notenbanken aus? Sie haben ein gewisses Eigenkapital, das wäre natürlich von den Verlusten betroffen. Die müssten ja auch, die treffen natürlich auch Vorkehrungen. Sie wissen das ja selbst, also sie nehmen natürlich auch Rückstellungen vor für bestimmte Risiken. Aber sie haben auch Eigenkapital und eine Antwort, die man dann bekommt, ist, naja, im Gegensatz zu einer normalen Bank kann eine Notenbank auch mit negativem Eigenkapital operieren. Was macht eine Notenbank? Sie stellt Geld zur Verfügung, die Produktionskosten sind relativ gering, also hauptsächlich den Stab und ansonsten das Papier für das Papiergeld, aber wobei das vielleicht nicht direkt bei der Notenbank anfällt, aber der Seniorage-Gewinn fällt bei der Notenbank an. Und sie kann also auch mit dem negativen Eigenkapital operieren, weil das, was sie herstellt, ja wieder einen Gewinn einbringt und sie kann ihre Kosten damit tragen. Also das wird dann oft so sagen, es gibt auch historische Beispiele, als ein Nichtproblem dargestellt. Aber es wäre natürlich zum einen für die Reputation der Notenbank ein Problem. Also es könnte also ein Problem werden und schon bevor sie überhaupt in die Nähe von negativen Eigenkapital kommt. Also insofern sollte man diese Antworten, die man da so bekommt, doch durchaus kritisch sehen. Und ja. Ach, Bitcoin. Bitcoin, ja, also zunächst mal, klar, das ist, wenn man das als Investitionsobjekt sieht, sicher riskant, spekulativ. Man sollte jetzt nicht, es ist ja der Hype, irgendwo habe ich gelesen, schreibt einer, ja, mein Taxifahrer hat mir erzählt, dass er darüber überlegt, in Bitcoin zu investieren. Und dieser Kommentator schrieb dann, deswegen glaube ich, es ist Zeit auszusteigen. Aber weil es einfach jetzt so bekannt geworden ist, dass in allen Ecken und Straßen darüber gesprochen wird. Aber trotz allem, ich meine, das Volumen ist nicht so groß, dass man jetzt schon die Gefahr für einen, also man sieht ja auch Zeitungsartikel, die davon schreiben, ist das jetzt die nächste Blase, wenn sie zusammenbricht, löst sie die nächste Finanzkrise aus. Also trotz dieser Ver-15-Fachung ist das vom Volumen her 0,8% der Immobilienwerte in USA. Also ein kompletter Wipeout wäre also eine Reduktion von 0,8% des Immobilienvermögens in den USA, ist also nicht die gleiche Größenordnung in Bezug auf eine Krise, die zu befürchten ist. Ansonsten für die Notenbank, digitale Währung ist natürlich auch ein Wettbewerbsprodukt. Und vielleicht ist auch deswegen der eine oder andere da skeptisch, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass Bitcoin oder andere Währungen durchaus Transaktionskosten reduzieren können, zum Beispiel nicht unbedingt, weil man das als Investitionsobjekt hält, sondern weil es in Transaktionen Kosten reduziert, dass es vielleicht günstiger ist, von einer Währung erst in Bitcoin und dann in eine andere Währung zu tauschen, als von der einen Währung in die andere. Und dann ist es natürlich auch interessant, während in manchen Staaten ja Bargeldzahlungen begrenzt werden oder sogar von manchen Kommentatoren gewünscht wird, Bargeld abzuschaffen oder das intensiv diskutiert wird, ist natürlich so eine digitale Währung eine andere Möglichkeit, Anonymität zu wahren oder Werte aufzubewahren. Auch andere Wertaufbewahrungsmöglichkeiten wie jetzt Gold oder Silber sind ja auch sehr volatil. Und das sind durchaus Innovationen, die man sich entwickeln lassen sollte. Das heißt nicht, dass man dann Märkte nicht reguliert. Das ist schon sinnvoll.
Ja. Sie haben ja darauf hingewiesen, dass die Einkommensverteilung sich relativ stabil entwickelt hat in den vergangenen Jahren. Das politisch brisantere Problem scheint mir momentan die Entwicklung der Vermögensverteilung zu sein. Wir lesen ja jeden Tag, gerade heute stand wieder in der Zeitung, Immobilienpreise in Deutschland in 2 Jahren um 25% gestiegen, ich glaube bei den Einfamilienhäusern. Und das geht ja schon eine ganze Zeit lang so und das kreiert eben solche, die Immobilienbesitz haben und andere, die nicht. Und das gilt für einige andere Asset-Klassen auch. Hat da der Sachverständigenrat auch sich mit beschäftigt und vielleicht Empfehlungen dazu? Dann vielleicht noch eine zweite Frage. Gerade im Ausland wird ja sehr stark kritisiert, der hohe deutsche Leistungsbilanzüberschuss. Wie sehen Sie das?
Also zunächst mal, die Immobilienpreisentwicklung kann man jetzt aus unterschiedlichen Gesichtspunkten, aus unterschiedlichen Richtungen anschauen. Natürlich schauen wir auch, inwieweit sich hier Risiken entwickeln, Risiken für die Finanzstabilität. Sie sprechen jetzt von der Verteilung. Natürlich in einem Land wie Deutschland, wo der Anteil von Immobilienbesitzern geringer ist, weil zum einen, das hat ja auch, also wenn Sie das vergleichen im Euroraum, dann ist es ja gerade so, dass in Ländern wie Griechenland, Spanien, Italien der Anteil derjenigen Haushalte, die ihre eigene Immobilie haben, in der sie leben, viel höher ist. Ja. Und dort wäre es dann so, wenn Sie also im Land leben, in einem Mitgliedstaat leben, weil dieser Anstieg an Immobilienpreisen, der findet ja durchaus in allen Ländern statt. In manchen ist es so, da gab es einen großen Anstieg, das geht jetzt zurück und der Rückgang hat sich verlangsamt oder es gab wieder einen Anstieg. Bei uns war lange Zeit nichts. Wir hatten also den Wiedervereinigungsboom, da gingen die Immobilienpreise auch hoch und die Immobilienentwicklung hat einen Boom und einen Zusammenbruch oder eine negative Entwicklung und dann sehr lange Stabilität und jetzt steigt es seit einigen Jahren. Aber in Ländern, wo sie dann größeren Anteil haben an der Bevölkerung, die in ihrer eigenen Immobilie leben, da ist es natürlich durchaus für die Verteilung positiv, ja, wenn sie einen Anstieg dieser Vermögenspreise haben. Bei uns ist es ungleicher. Aber gut, zum einen so ist es nun mal. Das war die auch beabsichtigte Wirkung dieser Geldpolitik, die Vermögenspreise zu steigern. Ist da jetzt Handlungsbedarf für den Staat? Insoweit die Finanzstabilität gefährdet ist, ja. In der Steuer- und Transferpolitik würde ich sagen, jetzt nicht direkt. Weil zunächst mal besteuern wir ja die Einkommen und nicht die Vermögen. Es ist auch nicht sinnvoll, die Vermögen zu besteuern. Das würde nur die Investitionstätigkeit schmälern. Aber man kann natürlich Anreize setzen, zum Beispiel jetzt private Altersvorsorge, ja? Dass man hier Möglichkeiten schafft, Anreize setzt, eben stärker nicht nur in Festverzinsliches zu investieren, sondern in Vermögensanlagen und sicher nicht nur in das Eigenheim, was ja dann ein Klumpenrisiko ist, sondern so wie jetzt in anderen Staaten. Ich meine, ich habe lange Zeit in den USA gelebt und über die 401k-Plans dort hat man einen sehr natürlichen Zugang zu seine Ersparnisse in breit zu investieren, in Aktien und auch international in Anlagen. Und damit spekuliert man nicht, sondern damit nimmt man Teil an diesem langfristigen Trend, der eben zu höheren Erträgen bei Aktien führt. Ja, und auch da kann durchaus, also wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch ein großes Kapitel zum Rentensystem und da verschiedene Vorschläge gemacht. Auf jeden Fall wäre es jetzt falsch, von dem Drei-Säulen-System mehr auf Umlagefinanzierung zu gehen. Hier drüben war noch eine Frage. Ach, den Leistungs, genau, ja, na, da muss man, genau. Das, wenn ich das, die Frage war auch natürlich bei den verschiedenen Veranstaltungen in London am Donnerstag, Freitag. Und wenn mir da das passiert, dann meinen die, dass ich vergesse zu antworten, dann meinen die, das wäre Absicht, weil die Deutschen da nicht drüber reden wollten, aber dem ist nicht so. Und das hat verschiedene Elemente. Also es gibt sicher beim Leistungsbilanzüberschuss in Deutschland auch eine gewisse Übertreibung, die daher kommt, dass wir eine Geldpolitik haben und einen Wechselkurs haben, der eigentlich nicht auf die Verfassung der deutschen Wirtschaft passt. Wenn Deutschland seine eigene Währung hätte, seine eigene Geldpolitik, dann wären die Zinsen in der jetzigen Wirtschaftslage höher und der Wechselkurs, wir hätten eine Aufwertung erfahren, so wie das früher auch oft war. Und dann hört man oft Stimmen, die sagen, ja, aber die Deutschen profitieren jetzt von diesem niedrigen Wechselkurs, das ist gut für eure Exportindustrie. Das ist ja aber eine sektorale Sicht. Für die Volkswirtschaft insgesamt ist es sinnvoll, den Wechselkurs zu haben, der sich eben dann aus Angebot und Nachfrage ergibt. Und wenn es eine eigene Währung ist, dann passt das auch besser für die jeweilige Volkswirtschaft. Das heißt, diese beiden Faktoren, niedrige Zinsen, niedriger Wechselkurs, schlagen natürlich noch, das hängt dann je nach von Berechnung ab, 1-2% auf diesen Leistungsbilanzüberschuss drauf. Das ist natürlich dann eigentlich zu viel, da kann man jetzt nicht viel machen, jedenfalls aus deutscher Sicht, sondern im Zuge einer Normalisierung der Geldpolitik, einer Normalisierung des Wechselkurses müsste sich das wieder anpassen, weil dann eben deutsche Güter weniger wettbewerbsfähig sind. Gibt es generell Gründe für einen Überschuss? Das heißt ja eigentlich, dass wir von der Ersparnis in der deutschen Volkswirtschaft immer einen Teil exportieren, weil wir sammeln, dadurch, dass wir mehr Güter und Dienstleistungen exportieren, bekommen wir ja etwas zurück. Das sind Forderungen, Vermögensbestände im Ausland, die da aufgebaut werden. Ist das jetzt gut oder schlecht, sinnvoll oder nicht? Es gibt ja Berichte, die sagen, es hat sich nicht gelohnt. Zunächst mal ist es so, wir sind eine alternde Volkswirtschaft, also durchaus macht es Sinn zu sparen und diese Ersparnisse breit anzulegen, eben auch über diese Wirtschaftsprozesse im Ausland. Wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, ein Kapitel zum Leistungsbilanzüberschuss gehabt und auch mal geschaut, wie haben sich jetzt die deutschen Investitionen im Ausland gerechnet, relativ zu ausländischen Investitionen in Deutschland. Und das hat sich besser gerechnet, also zumindest in der Vergangenheit war das kein schlechter Deal. Und wie es in der Zukunft ist, bleibt abzuwarten, aber Risiko gibt es immer und grundsätzlich ist es durchaus sinnvoll, einen gewissen Überschuss zu haben. Unser Grundpunkt war einfach, das sollte keine Zielgröße für die Wirtschaftspolitik sein. Also es gibt dann die Vorstellung, man sollte die Ersparnis des Staates verringern, weil die Privaten sparen zu viel und deswegen soll der Staat sich mehr verschulden, mehr ausgeben und damit auf diesem Weg den Leistungsbilanzüberschuss reduzieren. Das würde ich jetzt für wenig sinnvoll halten in Deutschland, weil wir eh schon in der Überkapazität sind. Da muss man kein Stimulusprogramm, kein Konjunkturprogramm auflegen. Und also diese Idee, die Wirtschaftspolitik muss das als Zielgröße haben, die Leistungsbilanz, das haben wir eigentlich abgelegt. Es ist ein Ergebnis von Angebot und Nachfrage am Markt. Und da kann man schon sehen, da sind manche temporäre Elemente, die mit der Zeit verschwinden sollten und durchaus auch ein gewisser Überschuss, der okay ist. Aber man sollte nicht den Erfolg, die langfristige Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung daran festmachen, wer den höchsten Überschuss hat, gewinnt. Also das wäre eine Diskussion, die wir ablehnen würden. Es geht nicht darum, den höchsten Leistungsbilanzüberschuss zu haben. Jetzt war da drüben noch eine Frage.
Detlef Ramsdorf, früher Bundesbank und Deutsche Bank. Ich habe eine Frage. Ihre Kollegin, Frau Professor Schnabel heißt sie, glaube ich, hat ja kürzlich gesagt, dass leider wie immer, erinnert man sich fast an Stamokap, dass die Lobbyorganisationen der Banken angeblich zu starken Einfluss haben und deswegen die Eigenkapitalunterlegung viel zu niedrig ist und sie viel höher sein müsste. Deswegen auch Basel III wäre nicht ausreichend und dergleichen. Ist das auch die Position eigentlich des Gremiums insgesamt? Und finden Sie, ich habe das leider Ihr Jahresgutachten noch nicht gelesen, muss ich gestehen, findet sich das dort wieder? Findet sich das dort wieder? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist jetzt mehr aus der Bundesbank-Sicht eigentlich auch und Fragen der Geldpolitik. Der Herr Thomas Mayer, unser Chef, früherer Chefvolkswirt, hat einen sehr schönen Artikel in der letzten oder vorletzten Sonntagszeitung zur Inflationsmessung und zur Betrachtung der Entwicklung der Preise vorgelegt. Ist es nicht so, dass wir doch stärker darüber nachdenken müssen, was eigentlich der richtige Preisindex ist? Also es ist ja zweifellos so, dass die Zinsentwicklung doch in bestimmte Preise Nachfrage hineinschiebt. Immobilien wurde genannt, Aktien und so weiter. Vielleicht auch sogar hat das einen Umverteilungsmoment, ja, weil die meisten Bürger kennen sich in diesen Bereichen nicht so sehr gut aus. Und durch den Ausfall überhaupt der Zinsstrukturen, der unterschiedlichen Zinsen, auch der Zinsdifferenzierung für unterschiedliche Produkte, führt natürlich dazu, dass wir hier objektiv Preisblasen bekommen und insofern eigentlich auch das ein falscher Indikator ist für die Geldpolitik der EZB.
Ja, vielen Dank. Also erstmal, ich weiß jetzt nicht genau, was das Zitat für Isabel war. Wir haben jetzt keinen Dissens grundsätzlich zur Bankenregulierung. Unsere Position ist, und ich meine, wenn sie gesagt hat, dass Lobbyorganisationen da einen Einfluss haben, dann ist das ja nicht falsch. Also natürlich sind Lobbyorganisationen ja in allen, ob das jetzt für Bankenindustrie ist oder für andere Industrie oder für die Gewerkschaften, sind auch Lobbyorganisationen und die sind aktiv und die haben auch einen Einfluss. Das sind Interessenvertreter, das ist ja zunächst mal auch nachzuvollziehen und dann kann man schauen, empirische Messungen, wie viel Einfluss unterschiedliche Lobbygruppen haben, haben wir jetzt nicht vorgenommen, aber wir sind sicher einer Meinung bei den Analysen zur Bankenregulierung, die wir da immer wieder jetzt getroffen haben. Nur ein paar Beispiele. Wir denken, dass ich sage auch noch was zur aktuellen Entwicklung. Also mein Kommentar jetzt zur aktuellen Entwicklung, ich fand das zumindest einen Schritt nach vorn. Ich fand es auch gut, dass es jetzt zu einer Einigung kam und dass diese Output-Grenze, also die Möglichkeit, wie stark Banken, gerade Großbanken, jetzt ihr risikogewichtetes Eigenkapital nach unten rechnen konnten, dass das begrenzt wurde. Das finde ich zunächst mal positiv. Aus folgendem Grund, da ist eben eine hohe Varianz, wie man das einrechnen kann, wie man das rechnen kann. Es gibt Argumente dafür, also es gibt ein Argument, dass man sagt, na dann vergessen wir das Risikogewicht der Eigenkapital. Wir nehmen einfach eine sogenannte Leverage Ratio, also ungewichtete, die soll jetzt bei 3% liegen und das ist es. Das berücksichtigt natürlich dann das Geschäftsmodell unterschiedlicher Banken überhaupt nicht. Deswegen ist es durchaus sinnvoll, eben auch die risikogewichtete Eigenkapitalregulierung zu haben. Allein darauf zu setzen ist problematisch, weil es eben sehr viel Spielraum gibt, diese Risiken einzuschätzen. Da gibt es Standardmodelle, aber eben auch Eigenmodelle und es wurde nun begrenzt, wie weit man sich mit den eigenen Modellen runterrechnen kann. Finde ich sinnvoll. Wir haben trotzdem gesagt, trotz dieser risikogewichteten Eigenkapitalregulierung sollte man auch noch eine Untergrenze haben, die gezogen wird durch die ungewichtete Eigenkapitalgrenze, also durch die Leverage Ratio. Und wir haben zum Beispiel vorgeschlagen, dass die durchaus auf 5% ausgeweitet werden soll. Es gibt auch andere Ökonomen, die von 25% reden. Ja. Es gibt auch Theoreme, Modigliani-Miller, wo es gar keine Rolle spielen sollte für die Profitabilität des Unternehmens. Das ist natürlich in einem Idealfall, da gibt es gute Gründe, Steuern, also Insolvenzrisiko, die man da berücksichtigen muss. Aber zunächst mal bietet eine höhere Eigenkapitalregulierung einfach eine größere Verlustabsorption und würde damit eher sicherstellen, dass hier die Investoren mit beteiligt werden an Verlusten und nicht so schnell der Steuerzahler. Ja.
Verdienen ihre Kapitalkosten. Lediglich 10%. Weiß nicht, ob das stimmt, was Sie da geschrieben haben.
Kann ich jetzt, Das kann ich jetzt nicht kommentieren, weil ich habe jetzt den Artikel nicht. Aber ich würde so sagen, natürlich haben wir in Europa eine Situation, wo relativ viele Banken haben, wo es vielleicht auch ein Wettbewerbs- und Ausleseprozess noch ansteht. Wir haben ja auch jetzt gesehen, dass es möglich ist, in Italien und Spanien Banken abzuwickeln, ohne dass das zu einer Krise führt. Wir haben gesehen, dass es auch möglich ist, am Beispiel Banco Popular, das ohne Beteiligung des Steuerzahlers zu machen. In Italien wurde es anders gemacht. Das entsprach auch den Regeln. Da wurden Ausnahmen genutzt. Unsere jetzt gemeinsame von allen Mitgliedern des Sachverständigenrats getragene Analyse war, dass man diese Ausnahmen reduzieren sollte. Und da ist mit so einem Prozess zu rechnen, dass natürlich das auch weniger Banken werden. Einen Punkt wollte ich noch machen bei der ungewichteten Eigenkapitalregulierung. Etwas, was uns sehr wichtig war, war auch die Regulierung für Staatsanleihen. Weil wir sehr wichtig empfanden bei der Bankenunion, da wurde zunächst mal die Aufsicht etwas weiter von dem jeweiligen Staat entfernt. Wir haben jetzt eine europäische Aufsicht. Trotzdem muss man es natürlich gut machen, also auch wenn er weiter weg ist, muss es auch gut machen. Das ist noch nicht die einzige Lösung, aber es ist weiter weg. Ein bisschen mehr Abstand, also weniger Einfluss von regionalen oder nationalstaatlichen Lobbyorganisationen. Auf der anderen Seite gibt es trotzdem noch eine starke Verbindung, dass eben Nationalbanken in sehr hohem Maß die Anleihen oder Kredite an öffentliche Schulderkreditnehmer halten. Da haben wir folgende Vorschläge. Wir haben gesagt, wir sollten die in der Basisregulierung bereits vorhandenen Gewichte für Staatsanleihen aktivieren, also die Ausnahme, die Privilegierung abschaffen. Und das würde mehr die Staaten treffen oder die Banken in den Staaten betreffen, wo die Staaten ein schlechteres Rating haben, ein höheres Risiko. Wir haben zudem vorgeschlagen, dass Großkreditgrenzen, die es für Unternehmenskredite gibt, auch für Staatskredite und Anleihen eingeführt werden. Das würde durchaus Deutschland, auch den Sparkassensektor natürlich betreffen. Das würde eine Reallokation von Portfolien auslösen, was durchaus auch zu einer Risikoteilung im privaten Sektor über den Euroraum hinweg beitragen würde. Natürlich immer vorausgesetzt auch eine bessere Aufsicht und Regulierung. Aber das sind Elemente, die zum Beispiel auch, wenn das nicht gemacht wird, dann ist zumindest bei der Leverage Ratio schon mal, bei der ungewichteten Eigenkapitalregulierung schon mal auch die Staatsanleihen mit berücksichtigt. Ja. Deswegen, also das sind so meine Punkte zur Bankenregulierung. Helmut, du musst einschreiten, wir sind kurz vor 7. Eigentlich war die Idee, dass wir ein bisschen früher aufhören und Sie da draußen noch diskutieren und noch was essen können auf dem Nachhauseweg. Aber vielleicht die letzte Frage.
Ja, danke. Ich würde gerne noch mal zur Inflation fragen.
Also ach, das habe ich auch wieder vergessen. Also ist ein Mist.
Aber okay, dann frage ich noch mal.
Dieses Mal vergesse ich es dann nicht.
Ja, also klassischerweise würde man ja erwarten, Produktion steigt über Potenzial, vielleicht über die Löhne, wie auch immer, müsste man eine Inflation erwarten über die nächsten Jahre, die dann auch mal wieder, keine Ahnung, 3 oder 4% oder sowas steigt. Auf der anderen Seite gibt es schon ein paar Argumente, Globalisierung weiter, Internet, Transparenz, demografische Faktoren und noch ein paar andere Sachen. Also ein paar Argumente, warum wir vielleicht doch in einer etwas anderen Welt leben und die Inflation vielleicht doch längerfristig harmlos bleibt. Was denken Sie?
Okay, das war Inflation und dann nochmal kurz Inflationsmessung. Also zunächst mal hierzu. Ich glaube schon, dass zum einen die Zuwanderung und zum anderen die Globalisierung, dass man also günstige Güter aus dem Ausland importieren kann, das waren wahrscheinlich die zwei wichtigsten Faktoren, die Inflation relativ moderat halten. Das kann sich ändern, aber jetzt nicht in unserer Punktprognose, aber wenn Sie sich auch unsere Prognose, die ja auch nur, wie gesagt, fürs nächste Jahr ist bei der EZB, die guckt immer ein bisschen weiter, da sind die Unsicherheiten schon höher, aber auch schon bei uns, die Unsicherheit ist natürlich schon so, dass die durchaus auch ein Prozent höher ausfallen könnte. Ja, also nur die Punktprognose ist relativ moderat, aber das schließt nicht aus, dass sie auch deutlich höher ausfallen könnte. Und vor allem, wenn man dann auch mal zwei Jahre voraus in die Zukunft geht. Also ich denke, es gibt verschiedene Modelle, sogenannte Phillips-Kurven. Auch wir haben einige aktive Ökonomen von der Bundesbank da gesehen. Also auch die Bundesbank, auch wir haben mal so ganz viele von diesen sogenannten Phillips-Kurven geschätzt. Und damit versucht man ja, die Inflation zu prognostizieren. Und da werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, diese Produktionslücken, aber auch Importpreise, Ölpreise, andere. Und die Die Prognosefähigkeit dieser Instrumente oder wie gut die passen, die ist durchwachsen, aber die hat sich nicht massiv verschlechtert in den letzten Jahren. Ja, also da, das kann man schon sagen. Deswegen würde ich sagen, da gibt es auch das Risiko, dass das zurückkommt. Jetzt die Frage der Messung war ja vorher, die habe ich unterschlagen. Ich habe jetzt den Artikel von Thomas Meyer nicht gelesen. Ich kenne, er hat zum Beispiel mit seinem Institut sich auch sehr genau angeschaut, das weiß ich noch vom letzten Jahr, Unterschiede, welche Vermögenspreise können wir messen, das ist ein anderes Thema, was passt da alles rein, haben wir auch gemacht, haben wir auch ihn, glaube ich, zitiert, ja, haben wir ihn auch zitiert. Das ist eine Frage der Vermögenspreise, wie stark sind die angestiegen, und das ist natürlich eins der Risiken. Wir haben diese sehr niedrigen Zinsen, wir haben diese massive Kaufpolitik, da können sich natürlich Übertreibungen bilden, die dann auch wieder, Immobilienpreise ist ja ein Beispiel, Anleihepreise, da ist es ja gewollt, man wollte die Zinsen nach unten treiben, die Vermögenspreise nach oben, das kann nach unten krachen, Herr Remsberger, Sie haben ja gezeigt, Mensch, das betrifft dann nachher auch die Notenbanken, die da einen Verlust, gegebenenfalls Bewertungsverlust machen. Und vielleicht sagen die, das berücksichtigen wir gar nicht, ich weiß nicht, da müssen wir nochmal nachfragen. Aber diese Übertreibungen, die zum Einbruch führen können, das ist sicher auch eins der Risiken. Aber Vermögenspreise sind trotzdem andere Dinge als jetzt Güter und Dienstleistungen. Ja, wir berücksichtigen das natürlich schon. Wenn zum Beispiel die Immobilienpreise steigen, steigen in gewisser Weise natürlich auch die Mieten. Ja, die Mieten sind natürlich, das ist ein wichtiger Faktor das dauert, aber Komfort. Vor allem bei Neumietern. Ja, und trotz Mietpreisbremse. Und der berechtigt auch ein bisschen skeptisch guckt, deswegen habe ich gerade so reagiert. Aber das kommt schon vor. Und diese Mietsteigerungen, die würden natürlich im Verbraucherpreisindex schon berücksichtigt, weil das ist natürlich ein wichtiger Aspekt des Warenkorbs. Und da tritt für Techniker, da gibt es sogar das Problem, wie ist es denn mit dem selbstgenutzten Wohnraum? Und da gibt es Unterschiede zwischen HVPI und VPI, aber ich bin ja Makroökonom, aber das habe ich auch erst gelernt, als ich dann beim Sachverständigenrat war. Also da muss man dann schon in der Institution arbeiten. Aber wie auch immer, in gewisser Weise werden die bei Güter und Dienstleistungen natürlich berücksichtigt. Aber ich würde jetzt nicht die Vermögenspreise an sich mit der Inflation in einen Topf werfen. Das sind reale Anlagen, da gibt es natürlich auch reale Wertsteigerungen. Das ist nicht direkt Aufgabe der Notenbank, in ihr Preismaß einzubeziehen. Ich denke, die sollten bei Gütern und Dienstleistungen bleiben. Allerdings in ihrer Politik durchaus Risiken für die Finanzstabilität, die sich durch solche Vermögenspreisbooms ergeben können, berücksichtigen. Ja, aber nicht dadurch, dass es alles zusammenrechnet. Wäre jetzt meine etwas traditionelle Reaktion dazu. Dann wären wir eigentlich am Schluss. Vielen Dank, dass Sie das so lange mit mir hier ausgehalten haben. Keiner meiner Albträume ist eingetreten. Applaus